SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Heute geht es um eine in mehrfacher Hinsicht teure Wissenslücke. Den Gender Data Gap. Darum, dass Daten zu unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und Frauen fehlen, die oft einfach nicht mitgedacht werden. Haben Sie sich auch schon mal geärgert, dass der Autositz so weit vorgeschoben ist, wenn Ihre Frau gefahren ist? Oder umgekehrt? Das geht uns alle an. Männer sterben häufiger an Corona. Viele Frauen mussten in der Krise beruflich zurückstecken. Wissen wir genug über die Gründe dafür? Und was können und wollen wir ändern in Sachen Gleichstellung? Das sind Fragen, mit denen ich in diese Sendung gehe. Schön, dass Sie zuhören. This is a man's world. Als erstes habe ich mich mit Dr. Ute Seeland verabredet von der Deutschen Gesellschaft für Gendermedizin und Gastprofessorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Mainz. Nur eine Minderheit von Studien rund um das aktuelle Coronavirus berücksichtigt Geschlechterunterschiede. Das zeigt eine aktuelle Metastudie. Traditionell ist der Mann der Maßstab in vielen Studien. Frau Dr. Seeland, mal ganz generell. Wie stark unterrepräsentiert sind denn Frauen aktuell noch in der Medizin?
Frauen sind heutzutage in der Medizin immer noch sehr stark unterrepräsentiert. Wenn man sich vorstellt, dass in der Grundlagenforschung, in der klinischen Forschung und auch gerade in der pharmazeutischen Forschung es nicht der Standard ist, dass Frauen und Männer in gleichem Maße untersucht werden. Und wenn man weiß, dass die Grundlagenforscherinnen und Forscher sich keine Gedanken darüber machen, ob sie Zellen nutzen, ob sie Versuchstiere nutzen, die einem bestimmten Geschlecht angehören, dann sind wir noch weit weg davon, dass wir eine geschlechtersensible Medizin der Bevölkerung anbieten können. Aus meiner Sicht ist das aber unbedingt notwendig und die Grundlage dafür, dass wir die Qualität in der Medizin deutlich verbessern.
Warum sind nicht mehr Frauen oder weibliche Versuchstiere in Studien repräsentiert?
Wenn ich jetzt alle Geschlechter mit in die Entwicklung einbeziehe, dann ist das natürlich ein starker Kostenfaktor. Ich brauche doppelt so viele Tiere, ich brauche doppelt so viele Menschen. Gerade bei den Frauen ist es auch sehr kompliziert, weil es gibt ja nicht nur eine Frau und dann auch noch die Schwangerschaft. Und ich brauche verschiedene Dosierungen. Das kostet Zeit und Geld. Aber wie hoch sind denn die Kosten in der Gesellschaft, die entstehen, wenn die Nebenwirkungen so stark sind, dass das Medikament wieder vom Markt genommen werden muss oder keinen Vorteil hat? Und das muss man natürlich auch gegenrechnen. Und das hat bisher eigentlich noch nie stattgefunden. Meine Lösungsansätze sind dann natürlich immer, dass man mathematische Modellierungen macht. Der Fortschritt in der Mathematik, auf den hoffe ich sehr, um die Fallzahlen gering zu halten und trotzdem noch Effekte zu sehen.
Sie haben gesagt, wir brauchen ein gendersensibles Vorgehen für eine gute medizinische Versorgung. Warum denn?
Aus meiner Sicht und meiner Kenntnis der Literatur und meiner eigenen Erfahrung gibt es in jeder Disziplin und bei fast jeder Krankheit diese Geschlechterunterschiede. Man muss nur hinschauen. Die Diagnose des Herzinfarktes zum Beispiel, das ist so dieses klassische Beispiel, kann man nur dann stellen, wenn man auch weiß, dass die Symptomatik unterschiedlich sein kann, als bezüglich des Einheitsmenschen gelehrt wird.
Und das hieße, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer profitieren würden?
Ja, ganz eindeutig. Die Osteoporose ist ein anderes Beispiel. Studien haben gezeigt, dass Männer zwar später, aber auch an Osteoporose erkranken können und sogar dann die Häufigkeit von Knochenbrüchen höher ist als bei den Frauen.
Was kostet es denn unsere Gesellschaft, dass wir eben noch nicht gendersensibel genug forschen und arbeiten in der Medizin?
Tatsächlich kenne ich dafür Deutschland keine exakten Zahlen. Jeder Krankenhausaufenthalt ist natürlich ein starker Kostenfaktor. Wenn zum Beispiel noch eine inadäquate Therapie dazu kommt, die Krankenhausdauer sich verlängert, neue Kosten entstehen. Aber beziffern kann man sicherlich im Moment diesen Verlust nicht. Die Kosten, die auf der einen Seite für die Entwicklung entstehen und auf der anderen Seite für vergangene Lebensqualität und Lebensjahre aufzuwiegen sind, das sind Fragen, die in sozioökonomischen Studien unbedingt in Zukunft untersucht werden müssen.
Haben Sie denn das Gefühl, die Corona-Pandemie bringt uns da ein neues Bewusstsein und gedanklich und in der Forschung auch ein Stück voran?
Die Corona-Pandemie ist wie ein Brennglas und hat ganz deutlich die Defizite in unserem Gesundheitssystem zutage gebracht. Und diese Defizite sind teilweise durch die Geschlechterunterschiede begründet. Das bringt natürlich der geschlechtersensiblen Medizin einen deutlichen Vorschub. Es ist so, dass die rein epidemiologischen Unterschiede, das heißt das Zählen von Infektionserkrankungen, das Zählen von Mortalitätsstatistiken getrennt nach dem Geschlecht gemacht werden. Aber was dahinter steht und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten, das vermisse ich in der Covid-19-Diskussion sehr.
Jetzt gibt's ja auch die Frage nach den Nebenwirkungen der Impfstoffe. Wäre es womöglich auch ein Gedanke, dass man da in der Impfstoffforschung zu anderen Dosierungen, einem anderen Bedarf kommen könnte?
Die Frage ist absolut berechtigt und aus meiner Sicht dadurch, dass das Immunsystem so sehr unterschiedlich ist und reagiert bei Männern und Frauen, absolut überfällig. Wir wissen, dass die Frauen sehr häufig mit einer höheren Antikörperproduktion reagieren als Männer, eigentlich schon sehr lange bekannt. Dass daraus bisher noch keine Konsequenzen weiter gezogen worden sind, ist natürlich verwunderlich. Genauso ist es mit der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe. Auch hier müssen natürlich erstmal Erfahrungen gesammelt werden. Und das Wichtigste ist zurzeit erst einmal, dass viele Menschen geimpft werden. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man die Impfung möglichst so gestaltet, dass wenige Nebenwirkungen auftreten. Und hier ist aus meiner Sicht zumindest jetzt, wo wir die Pandemie einigermaßen gut kennen und im Griff haben, ganz, ganz wichtig, weiterzudenken und hier differenzierter zu denken. Und vielleicht kommt man auf unterschiedliche Dosierungen. Umso differenzierter und umso personalisierter, umso besser ist es natürlich.
Ute Seeland von der Deutschen Gesellschaft für Gendermedizin hofft, dass gute Ideen für Rechenmodelle die Medizin geschlechtersensibler und am Ende individueller machen können. Auch in der digitalen Wirtschaft sind Frauen unterrepräsentiert, generell als Gründerinnen. Nicht einmal ein Drittel der Firmengründer in Deutschland ist weiblich. Auf welche Schwierigkeiten Frauen dabei stoßen, etwa bei der Suche nach Startkapital, das haben die Gründerinnen des Startups Uja unserer Reporterin Geli Hensoldt erzählt.
3 Jahre ist es her, dass Kati Ernst und Christine Zeller sich mit ihrem Startup Uja selbstständig gemacht haben, mit Periodenunterwäsche. Christine Zeller zeigt am Beispiel eines schwarzen Slips, wie die funktioniert.
Also hier habe ich jetzt mal eins unserer Modelle und da siehst du eben genau hier im Schrittbereich, ist aber wirklich sehr dünn, ein Membransystem eingebracht. Und dieses Membransystem besteht aus 3 Schichten, die einerseits so die Flüssigkeit ganz schnell vom Körper wegsaugen, sie dann speichern wie so ein Schwamm und dann am Auslaufen hindern, sodass natürlich keine Flecken irgendwo entstehen.
Die Unterwäsche ist nachhaltiger, weil weniger Müll entsteht als bei Tampons und Binden. Und die Nachfrage danach ist groß. So groß, dass die beiden Frauen sich schnell auf die Suche nach Investoren machen. Und die war ziemlich ernüchternd, erinnert sich Zeller.
Auf dieser Suche sind uns die abstrusesten Sachen passiert. Jetzt rückwirkend wissen wir, dass es einfach eine strukturelle Diskriminierung von Frauen ist bei der Vergabe von Investorengeld. Also wir haben zum Beispiel so Fragen bekommen wie, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Ja, wobei der Periodenunterwäschemarkt irgendwie 600 Millionen Euro groß ist allein in Deutschland. Ja. Oder so Sachen wie, da muss ich erstmal meine Frau fragen, weil sie einfach keinen Bezug zum Produkt hatten.
Die vergebliche Suche nach Investoren, kein Einzelfall. Studien zeigen, dass Frauen, die Kapital einwerben wollen, deutlich seltener welches bekommen als Männer. Diese Studien kennt auch Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, zur Genüge.
Ich denke, man kann festhalten, dass kein Investor und keine Investorin, die bei Verstand ist, absichtlich eine gute Finanzierungsgelegenheit ausschlägt. Aus meiner Sicht sind das keine bewussten Fehlentscheidungen. Allerdings sprechen die Zahlen für sich.
Einer der Gründe, warum Männer seltener in die Geschäftsideen von Frauen investieren, es fehlt an Erfolgsbeispielen, meint die Professorin.
Man muss sich vor Augen führen, Investoren versuchen, ihr Risiko zu minimieren. Das bedeutet, sie setzen auf das, was sie kennen und auch ein Stück weit auf das, was in der Vergangenheit bereits funktioniert hat und erfolgreich war. Das bedeutet, sie gehen auch in den Gesprächen etwas kritischer an die Vorhaben heran. Insgesamt ist der Diskurs dadurch sehr viel weniger potenzialorientiert und dadurch entsteht natürlich auch im Gespräch schnell eine Negativspirale, die man jetzt niemandem Einzelnen vorwerfen kann, sondern die etwas mit der Ausgangslage an sich und auch mit den gewachsenen Strukturen des Systems zu tun hat.
Ähnliches hat auch Christine Zeller von UJA schon oft erlebt.
Männer werden sehr häufig nach ihrer Vision gefragt, nach den großen Zielen, the sky is the limit. Während Frauen viel eher gefragt werden, was machst du denn, wenn sich jetzt ein Wettbewerber auf dem Markt positioniert, der ein ähnliches Produkt hat wie du? Fragen, die sehr limitierend sind und sehr sozusagen kleinhaltend, kleinmachend.
Diese Strukturen will Encourage Ventures durchbrechen. Der Verein, im Juni gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, weibliche Startups und Startups mit gemischten Teams gezielt zu unterstützen. 250 Frauen aus Politik und Wirtschaft sind mittlerweile mit dabei. Ina Schlie, 25 Jahre Managerin bei SAP, ist eine der Initiatorinnen.
Wir wollen nicht nur mehr Frauen in die Gründung bringen, wir wollen vor allen Dingen auch Frauen mit Geld dazu bringen, zu investieren. Wenigstens auch auf der Investorenseite haben den Mut, hier zum Beispiel als Direktinvestoren oder über einen Fonds in Startups zu investieren. Das heißt, die übergeordnete Vision von Encourage Ventures ist, mehr Vielfalt in die Gründer- und Investorenlandschaft zu bringen, also auf beiden Seiten.
Die Erfahrung von Schlie und anderen, Kapital in weiblich geführte Unternehmen zu investieren, lohnt sich. Die Wissenschaftlerin Heike Hölzner verweist auf eine Untersuchung aus den USA.
Da lässt sich ganz klar festhalten, dass Gründerinnen für jeden eingesammelten Dollar einen Umsatz von 78 Cent erwirtschaftet haben. Und das ist mehr als doppelt so viel wie in der Vergleichsgruppe die All-Male-Teams, die gründergeführten Teams. Also das bedeutet, wenn man diese Erfolgskennzahl heranzieht, dann sind frauengeführte Teams sogar erfolgreicher.
Aber es geht nicht nur um Geld, sagt Ina Schlie, sondern auch darum, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Auch Kathi Ernst und Christine Zeller engagieren sich mittlerweile dafür, dass die Start-up-Szene weiblicher wird und beraten andere Gründerinnen. Sie selbst haben es am Ende ohne Investor geschafft und sind mit eigener finanzieller Kraft gewachsen. Auf mittlerweile über 25 Mitarbeitende. Was Zeller optimistisch stimmt, insgesamt verändert sich gerade was.
Wir merken auch, dass sich bei Investoren der Wind gerade ein bisschen dreht. Also einerseits durch sozialen Druck, auf der anderen Seite aber auch, weil es ja jetzt immer mehr Studien dazu gibt, dass frauengeführte Unternehmen rentabler sind, also profitabler sind und dementsprechend auch mehr und mehr das Interesse wächst, wir tatsächlich sehr viele Anfragen von InvestorInnen bekommen, weil sie eben gerne ein frauengeführtes Startup in ihrem Portfolio hätten.
Ein Beispiel also dafür, wie mehr Daten, mehr Wissen über Frauenfirmen die Gleichstellung voranbringen können. Welche Chancen, aber auch Risiken bringt die Digitalisierung dafür mit sich? Das will ich jetzt genauer wissen von Dr. Stefan Ulrich vom Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Er ist Informatiker und Philosoph und hat das für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung in einer Sachverständigenkommission untersucht. Herr Ulrich, wo sehen Sie da aktuell die größten Herausforderungen?
Ich befürchte, dass die größten Herausforderungen schon seit Jahren oder Jahrzehnten bekannt sind. Ich denke aber, dass die Digitalisierung Dinge sichtbarer gemacht hat. Beispielsweise kann man jetzt einfacher vergleichen, was die Löhne betrifft, gleicher Lohn für gleiche Arbeit beispielsweise. Dieses ungleiche Verhältnis von Sorgearbeit zu Erwerbsarbeit. Jetzt kann man auf einmal mehr darüber lesen, hören, erfahren. Man kann ja von zu Hause mobil arbeiten und plötzlich merkt man, da war ja schon immer ein Unterschied da und jetzt knüpfen sich natürlich auch die Hoffnung dran, vielleicht kann es die Digitalisierung sogar lösen.
Jetzt sind ja Daten und Anwendungen mit Daten nicht per se neutral. Was ist dabei zu beachten?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Daten, die erfasst werden, ja einer Qualitätskontrolle unterzogen werden müssen. Also jemand muss kontrollieren, stimmt denn das, was die Daten messen, einerseits? Aber andererseits auch der normative Anspruch, soll das eigentlich so bleiben? Wenn also ein System beispielsweise für eine Einstellung bestimmt, wie sollte denn das Einstiegsgehalt sein? Und dann durchsucht eine Software einfach, wie viel wird Männern gezahlt, wie viel Frauen gezahlt, Personen in bestimmten Situationen und dann einfach einen Durchschnitt vorschlägt bei einer Neubewerbung, werden ja Ungerechtigkeiten zementiert. Unter Umständen war es ja schon in der Vergangenheit ungerecht. Und das System adelt das so, ist mathematisch berechnet. Und das ist das, was mich momentan so ärgert, ist, dass die Technik eingesetzt wird, um eigentlich die Vergangenheit weiterzuführen, anstatt die Technik zur Gestaltung, zur aktiven Umgestaltung auch zu nutzen.
Der Gleichstellungsbericht ist in einer Krisenzeit entstanden. Ist die Krise auch eine Chance?
Um es offen zu sagen, ich tue mich sehr schwer von diesem Begriff von Corona als Chance. Im Bereich der geschlechterbezogenen Gewalt ist eine Zunahme verzeichnet worden gegen vulnerable Gruppen im Allgemeinen. Das hat zugenommen. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch die positiven Auswirkungen im Bereich jetzt der Bildung und der Digitalisierung und dass wir vielleicht mehr Inklusion und Teilhabe ermöglichen können, wenn wir es denn nur wollen.
Was für Vorteile hätte es denn, wenn die Digitalisierung, die digitale Arbeitswelt gendergerechter gestaltet würden?
Wenn man sieht, dass die meisten EntwicklerInnen eben männlich sind, oft für ihresgleichen entwickeln. Sie gehen mit einer Art von I-Methodology, also einer Ich-Methode, an die Probleme der Welt heran. Wir hatten als ein Beispiel eine promovierte Person, weiblich, durfte nicht in die Duschen. Und dann hatte sie gefragt, wieso hat diese Karte, diese Chipkarte in einem Trainingszentrum diese Duschen nicht freigeschaltet? Naja, das System hat registriert, da ist ein Doktor davor. Das muss also ein Mann sein und einem Mann verwehren wir den Zutritt zur Frauendusche. Biometrische Systeme, Gesichtserkennung, alles diese Techniken, die uns als Vereinfachung verkauft werden, haben sehr viel mehr Probleme mit weiblichen oder als weiblich gelesenen Personen. Und da denke ich schon, dass es helfen könnte, wenn die EntwicklerInnen-Community diverser wird, wenn verschiedene Kulturen noch mit am Tisch sitzen und einfach Entscheidungen gemeinschaftlich treffen können.
Datenspezialist Stefan Ulrich plädiert für mehr Diversität in Digitalberufen. Diese Ich-Methode von Entwicklern, die er anspricht, die gab und gibt's in vielen Lebensbereichen. Einer davon ist die Unfall- und Sicherheitsforschung. Weibliche Crashtest-Dummies sind so eine Art Nischenprodukt, sind erst lange nach den männlichen Standards auch in Einsatz gekommen. Warum? Wir gehen auf Spurensuche und die beginnt in Heidelberg in einem Labor des größten Dummy-Herstellers Humanetics.
In einem Gitterkäfig sitzt eine Kunststoffpuppe. Von der Seite schießt mit Wucht ein schweres silbernes Gewicht gegen den Dummy. Hier werden die Crashtest-Dummies gewartet und, wenn nötig, repariert, erklärt Werkstattleiter Viktor Petka.
Das Skelett des Dummies, eine spezielle Stahllegierung, plus, was man an Fleischteilen sieht, das sind Kunststofffleischteile. Innen drin ist eine spezielle Mischung an Schaumstoffen.
Dazu kommen Sensoren, denn die Dummies müssen Daten dazu liefern, welche Kräfte bei Unfällen auf Menschen wirken und welche Verletzungen passieren können. Sie kosten zwischen 25.000 Euro für eine Kinderpuppe und bis zu 1 Million Euro für einen erwachsenen Mann. Der Mann war auch lange Zeit der Maßstab für Sitze, Gurte und Airbags. 78 Kilo und 1,75 Meter groß. Das ist zunehmend auf Kritik gestoßen, etwa vom ADAC. Inzwischen wird die Bandbreite immer größer. Humanetics hat unterschiedlichste Typen im Angebot, erklärt Vertriebsingenieur Robert Hartkopf.
Ich würde schätzen 35, 40 verschiedene Dummy-Typen. Vom 6-monatigen Neugeborenen bis zur 75-jährigen Dame.
Wobei es allerdings nur 5 erwachsene Frauen-Dummies gibt.
Wenn die Nachfrage da wäre, dann würden wir natürlich weibliche Dummies produzieren, keine Frage. Wir sind natürlich in der Position, wir können natürlich neue Dummies entwickeln, so wie den Übergewichtigen und die ältere Dame als Beispiele. Nur wenn am Ende des Tages die Dummies keiner kauft, dann ist das für uns natürlich auch kein Geschäft.
Einen Grund dafür sieht Hartkopf in den europäischen Vorschriften für Crashtests. Weibliche Dummies spielen erst seit wenigen Jahren eine echte Rolle. Der verwendete weibliche Dummy ist allerdings besonders klein und der männliche so groß, dass viele Frauen dazwischen herausfallen. Für den Humanetics-Ingenieur spricht einiges für mehr weibliche Dummies.
Wenn ich da den weiblichen Dummy mit knapp 1,50 ins Fahrzeug setze, ist der Gurtverlauf ganz anders. Die meisten Frauen sitzen aufgrund der Körpergröße näher am Lenkrad dran. Und dann komme ich natürlich in den Bereich, wenn da der Airbag rausschießt, kann der natürlich den Brustkorb, die Rippen schädigen. Wie so eine Art Hammer, den ich an die Brust schlage.
Mehr Dummies bedeuten auch mehr Crashtests und höhere Kosten. Demgegenüber steht die Frage, wie viele Verletzungen und Folgekosten etwa durch mehr weibliche Dummies verhindert werden könnten. Für Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, spielen dabei viele Faktoren eine Rolle.
Ja, das ist eben eine ganz, ganz schwierige Frage, weil Männer und Frauen eben nicht die gleichen Fahrzeuge fahren und auch nicht die gleichen Geschwindigkeiten fahren und auch nicht gleich regeltreu sind. Dann hängt es noch natürlich vom Detail ab. Also Frauen haben natürlich den Nachteil, dass sie oft etwas kleiner gewachsen sind als Männer und natürlich auch einen anderen Körperbau haben. Und das kann im Einzelfall, je nachdem wie eine Kollision aussieht, natürlich auch die Folge haben, dass man schwerer verletzt wird.
So sieht der Unfallforscher der Versicherungswirtschaft durchaus Punkte, wo die Hersteller Autos für Frauen sicherer machen könnten.
Ja, tatsächlich bin ich der Auffassung, dass die Verstellmöglichkeiten, also insbesondere an der Pedalerie, besser sein müssten. Aber ich bin nicht so optimistisch zu glauben, dass wir für alle Körperlängen und Körperbreiten die optimale Position jeweils finden können.
Mehr Unfallszenarien mit mehr unterschiedlichen Körperformen, das ist das Ziel von virtuellen Crashtests mit virtuellen Menschen. Damit befasst sich Corinna Klug vom Institut für Fahrzeugsicherheit an der Technischen Universität Graz in einem EU-Projekt.
Das heißt, da wird der ganze Mensch mit kleinen Elementen aufgebaut, dass man dann den gesamten Knochen, die gesamte Außenoberfläche, teilweise sogar wirklich alle Organe mit drin abgebildet hat. Der große Vorteil von so virtuellen Menschmodellen ist, dass wir einfach noch weiter in die Tiefe schauen können, als wie das beim Crashtest damit der Fall ist. Ganz andere Auswertemöglichkeiten. Weiterer großer Vorteil ist, dass wir auch die menschliche Diversität berücksichtigen können.
Das macht mehr Unfallszenarien für weniger Geld möglich. Und auch eingehen auf spezielle Gefahren für Frauen.
Klassisches Beispiel, was immer wieder aufgezeigt wird, ist die Kopfstütze, dass Frauen erhöhtes Risiko für Schleudertrauma haben. Im Allgemeinen ist es aber immer sehr schwierig, auch aus Unfallstudien da wirklich detaillierte Schlüsse zu fassen, weil kein Unfall ist gleich dem anderen. Und hier helfen uns eben jetzt virtuelle Menschmodelle, dass wir eben wirklich rausfinden können, okay, was hat einen wie starken Einfluss.
Ein wichtiges Thema auch für die Sicherheitsforschung der Autoindustrie, sagt Eva Henkel, Sprecherin des Verbands der Automobilindustrie.
Wir sehen gegenwärtig eine Entwicklung, die künftig noch viel stärker auf Virtualisierung setzt. Das heißt, mit Hilfe von virtuellen Werkzeugen werden künftig noch menschenähnlichere Abbildungen des realen Menschen verwendet. Dadurch kann man eine deutlich weitreichendere Spreizung der menschlichen Merkmale erreichen. Also etwa Größe, Masse und natürlich auch Geschlecht.
Ganz ohne Dummy-Puppen wird es auch künftig nicht gehen. Aber auch Hersteller setzen auf virtuelle Anwendungen. Humanetics hat beispielsweise dieses Frühjahr eine Firma für 3D-Körperscans gekauft.
Alexander Winkler hat uns mehr darüber erzählt, wie Forschung über die Bedürfnisse von Männern und Frauen hinaus in Zukunft immer individueller werden kann. Auf diesen Fortschritt setzt auch Gendermedizinerin Ute Seeland.
Der essentielle Punkt ist, dass diese Geschlechterunterschiede wahrgenommen werden, dass die Forscherinnen und Forscher daran denken, bei der Entwicklung neuer Methoden, bei der Entwicklung neuer Medikamente, wenn das der Fall ist, dann ist die logische Konsequenz, dass die Daten, die erhoben werden, immer differenzierter ausgestaltet werden können. Das heißt, ich sehe die geschlechtersensible Medizin und die Geschlechterunterschiede in der Berücksichtigung, in der Forschung als einen wichtigen, wesentlichen Zwischenschritt, den wir zunächst erst einmal machen müssen, bevor wir dann komplett in die personalisierte Medizin gehen.
Im Moment treiben viele Frauen aber ganz handfeste Sorgen um. Vor dem nächsten Corona-Herbst. Homeoffice, Haushalt und Heimunterricht. Zeit für eine Zwischenbilanz der Krise mit der Arbeitsforscherin Professor Jutta Rumpf vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Wie bewerten Sie denn die Krise bislang für die Gleichstellung? Bringt sie einen Rückschritt um Jahrzehnte, wie Jutta Almendinger das mal formuliert hat, oder auch neue Möglichkeiten?
Also die Krise ist durchaus eine Situation, die das Thema Gleichstellung noch einmal sehr stark in den Fokus gerückt hat. Jutta Almendinger hat die These gewagt, all die Errungenschaften, die wir auf den Weg gebracht haben, die werden in Frage gestellt, alleine durch das Thema des Homeoffice, der mobilen Arbeit, des Homeschoolings. Mittlerweile sind wir so weit zu sagen, das kommt darauf an. Und man kann folgende These tatsächlich aufstellen: Hat die Frau einen sehr hohen Bildungsabschluss, ein sehr hohes Qualifikationsniveau, hat sie in Bezug auf ihre Karriere bzw. Laufbahn auch eine bestimmte Position erreicht, dann ist davon auszugehen, dass man eher ein partnerschaftliches Rollenverständnis auch lebt und dass auch der Partner tatsächlich mehr Familienleistung erbracht hat innerhalb der Krise. Gleichwohl, der Hauptteil der Last liegt immer noch bei ihr, aber er holt auf. Wir stellen allerdings genau das Gegenteil fest bei den Frauen, die eben nicht in dieser hohen Qualifikationsstufe sind, eher in Teilzeitbeschäftigung sind und waren und die vielleicht in ihrer Partnerschaft eher im Zuverdienermodell unterwegs sind und weniger im partnerschaftlichen Modell unterwegs sind.
Es gibt große Unterschiede in der Praxis. Sehen Sie denn in den aktuellen Debatten auch einen Bewusstseinswandel?
Ich bin mir nicht sicher, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich sehe schon auch, dass wir in manchen Segmenten eben einen Schritt zurück gemacht haben. Gleichwohl, mit den neuen Arbeitsmarktdaten bin ich wieder zuversichtlicher geworden. Ich will es ganz kurz begründen. Am Anfang sah es so aus, als würde der Arbeitsmarkt auch nach der Pandemie nicht so sein, wie er vor der Pandemie war. Was wir allerdings im Moment sehen, ist, dass der Arbeitsmarkt wieder sehr gut anspringt. Das heißt, die Thematik des Arbeitskräfte- und vor allen Dingen Fachkräftemangels und des Nachwuchsmangels führt natürlich zu einer ganz bestimmten Situation auf dem Arbeitsmarkt. Mangel bedeutet immer, ich habe ein knappes Gut. Das bedeutet, man kann letztendlich auch in Zukunft nicht auf die eine Hälfte des Arbeitsmarktes verzichten. Und das sind eben Frauen.
Was würde uns denn mehr Gleichstellung als Gesellschaft auch wirtschaftlich bringen?
Oh, das ist eine super schwere Frage, ganz ernsthaft. Definitiv, was man sagen kann, ist, Gleichstellung bedeutet, dass wir die Investitionen, die wir in die Kompetenzen und Qualifikationen von Frauen getätigt haben, dass wir die auch weiterhin nutzen. Also mit anderen Worten, ich bin jetzt von Hause aus Wirtschaftswissenschaftlerin, ich würde jetzt mit dem Return on Investment argumentieren und sagen, was für eine Verschwendung von Ressourcen, wenn wir das nicht nutzen.
Wenn wir nochmal ein Fazit ziehen, was haben Sie für ein Gefühl? Ist diese Krise am Ende auch eine Chance für Frauen?
Ja, diese Krise ist eine Chance für Frauen, sie müssen sie aber auch ergreifen. Wir haben drei große Veränderungsströme, die mit der Krise an Geschwindigkeit, an Intensität und Ausmaß gewonnen haben. Das ist die digitale Transformation, das ist die ökonomische Transformation und das ist vor allen Dingen die ökologische Transformation. Und wenn Sie eine Transformation haben in diesem Dreiklang, die mit dieser Geschwindigkeit und dieser Komplexität kommt, dann ist eins ganz zentral, dass Sie gemischte Teams brauchen, also mehr Potenziale, mehr Perspektiven. Und genau da ist das Einfallstor zu diesem Thema auch Gender. Wir brauchen auch diesen Blickwinkel von Frauen auf diese komplexen Fragestellungen der Zukunft. Ansonsten werden wir diese Herausforderung nicht bewältigen können.
Und mit diesem Appell von Arbeitsforscherin Jutta Rumpf geht SWR 2 Geldmarktmeinung zu Ende. Ich nehme mit, die Transformation, die wir erleben, kann die Gleichstellung voranbringen, wenn wir alle sie dafür gestalten. Freut mich, dass Sie zugehört haben. Ich bin Katharina Fortenbacher-Jahn.